Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven Oliver Dietz, ich bin Oberarzt am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie und mit mir zusammen sitzt heute hier mein Kollege Philipp Schippers.
Hallo zusammen.
Heute geht es um ein Thema, das eigentlich ganz oft vergessen wird zwischen Vorlesung und Prüfung, aber auch wenn man in der Klinik arbeitet, nämlich die psychische Gesundheit und innere Stabilität von uns Behandelnden. Gar nicht um die der Patienten, sondern um unsere. Dazu haben wir heute einen Gast und der kennt das Thema nicht nur aus Büchern, sondern auch aus Erfahrung. Ich darf ihn kurz vorstellen, das haben wir so verabredet. Er war Creative Director in einer großen Werbeagentur, hat dort so auf hohem Niveau gearbeitet, dass irgendwann Körper und Geist Stopp gesagt haben. Und nach einer Phase einer tiefen Erschöpfung hat er sein Leben verändert. Vielen ist er bekannt geworden, als er 2019 1900 Kilometer durch Deutschland gelaufen ist. Das waren 45 Marathons in 45 Tagen. Und in seinem Projekt 1919 hat er damit auf Depressionen und Suizidprävention aufmerksam gemacht. Heute hilft er anderen, die eigene Balance wiederzufinden. Herzlich willkommen, Anthony Horina.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir sind beim Du, also bei Anthony und Oliver. Und wir können ja mal kurz zurückschauen. Du hattest ja einen wahnsinnig verantwortungsvollen Beruf als Creative Director. Also viel Verantwortung, Kreativität, Tempo. Und was ich mir mal schwierig vorstelle, ist Kreativität unter Druck, möglicherweise unter Zeitdruck. Wie kam es denn dazu, dass du irgendwann gemacht hast, so geht's nicht weiter?
Ja, deine Beschreibung vom Beruf ist treffend, also Kreativität unter Druck und unter Zeitdruck, das kennt jeder wahrscheinlich in der Kreativbranche. Dass es nicht weiterging, war ein Prozess, um ganz ehrlich zu sein. Also das ist nichts, was von heute auf morgen geschah, sondern das hat sich über Jahre entwickelt. Und wahrscheinlich ähnlich wie bei Ärzteschaften begibst du dich ja ununterbrochen in ein Berufsumfeld, das schleichend Sachen mit dir persönlich macht. Und die sind nicht immer sofort wahrnehmbar. Also es gibt nicht diesen einen Momentum, wo du dann dastehst und sagst, ich muss jetzt alles ändern, sondern es sind schleichende Prozesse, die aber in der Qualität teilweise so zunehmen, dass man irgendwann darauf reagieren sollte, sage ich mal.
Und war das bei dir so ein Ding, dass du gedacht hast, boah, das geht nicht mehr, dass ich immer nur funktionieren muss und immer der starke Director hier sein kann? Oder wie war das?
Oh, du hast gerade ein ganz, ganz spannendes Wort verwendet, Entschuldigung, es kommt auch in dem Buch vor. Das Funktionieren, das ist ein ganz, ganz schlimmes Wort. Verzeih bitte, dass ich sofort reingrätsche, weil wir sind Menschen. Mhm. Und ich habe ganz lange auch in diesem Funktionieren-Modus operandi mich bewegt und dachte, ich muss funktionieren. Und das hat aber ein sehr großes Ego mit sich. Weil wenn du denkst, du musst funktionieren, bedeutet das, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner oder keiner macht es richtig. Und das ist Ego getrieben. Mhm. Und in der Falle befand ich mich auch. Und das sagen wir so, ich hatte Verhaltensaufmerksamkeitsstörungen, kann man jetzt so im Nachgang wirklich attestieren. Und ich habe auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die weder für meine Mitmenschen noch für meine Kolleginnen und Kollegen noch für mich tragbar waren. Wie gesagt, schleichende Prozesse. Kein Moment, dass du da sitzt und denkst so, ich muss jetzt mein Leben ändern, sondern Wege.
Und gab es da jemanden, der dir gesagt hat, pass mal auf, so geht's nicht weiter, du hast dich so verändert, ich erkenne dich gar nicht wieder?
Nee, das wäre ganz schön gewesen. Das passiert nicht, weil du bewegst dich, vielleicht ähnlich wie bei euch im Umfeld, Mutmaßung oder bei Rechtsanwälten oder bei anderen helfenden Berufen, vollkommen egal, du bewegst dich auch in einer Bubble oder sagen wir so in einem System. Und wenn alle in dem System, für das System und mit dem System agieren und arbeiten, aus dem System heraus wird ganz selten jemand sagen, da musst du schon immens auffällig sein. Mhm. Und dann gehört noch dazu, du musst dafür auch empfänglich sein, das zu hören, wenn es dir jemand angetragen hat. Ich kann ja nicht sagen, ob es man mir angetragen hat, weil ich weiß es nicht mehr. Okay. Also im Privaten auf jeden Fall. Das war meine damalige Freundin, jetzt Frau, weil die hat natürlich das alles mitbekommen.
Ja. Also bei uns ist es so, ich würde sagen, je höher du in der Hierarchie bist, desto weniger sagt dir jemand, wenn dein Verhalten nicht angepasst ist. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Werbeagentur nicht anders ist. Du sagtest, es gab jetzt nicht so diesen einen Moment, dass du aufgewacht bist und gesagt hast, oh, ab jetzt ändere ich mein Leben. Aber irgendwann muss ja mal so der Moment oder der Tag gewesen sein, wo du gesagt hast, heute geht das nicht weiter. Und was war das denn für ein Gefühl? Was hat das mit dir gemacht, als du gemerkt hast, es geht jetzt nicht weiter?
Ah, das ist oh, tolle Frage. Ich gehe kurz in diesen Moment zurück, deshalb ist hier kurz so eine Schweigepause. Es war so, dass ich eine Krankschreibung bekam von meinem damaligen Hausarzt, weil ich wirklich körperlich sehr erschöpft war. Also ich merkte das auch, ich kann nicht, also du hast ja trotzdem ein Gespür davon, wie weit du gehen kannst und natürlich treibst du dich Jahre hinweg immer über gewisse Punkte hinaus. Aber ich war so weit in qualitativ an einem Punkt, dass ich zum Arzt musste und der schrieb mich krank. Und daraufhin sagte ich, ja, wie lange denn? Ich muss am Montag eine Präsentation halten, wortlaut. Dann hat er mich angeguckt und gemeint, boah, schreiben wir Sie jetzt mal 2 Wochen krank. Und ich so, nee, Sie verstehen das nicht. Ich muss eine Präsentation halten. Dann hat er gesagt, 2 Wochen. Hören Sie sich reden, Herr Horinan. Das hat er gesagt. Und ich so, nein, ich habe eine Präsentation. Und er hat das Spiel wirklich ein paar Mal gemacht, bis ich realisiert habe, oh, der meint das ernst. Der sieht in mir was, was ich nicht sehe, weil ich in meinem Modus bin. Und aus den 2 Wochen wurden 6 Wochen. Und da gab es auch eine Diagnose, eine nervöse Erschöpfungserscheinung bzw. Syndrom. Das klingt nicht sonderlich sexy, weil es nicht sexy ist. Also man kann damit nicht sagen, wie es damals, wir reden von 2014, 2015, 2016 rum, war Burnout ein großes Thema, gerade auch in diesen Berufsfeldern, bei euch wahrscheinlich auch, in helfenden Berufen sowieso. Aber die wurden bei uns anders thematisiert. Du saßt wirklich in Meetings, und das ist nicht erfunden, wo irgendwelche, großes Anführungszeichen, Manager, Menschen, also Menschen auf meiner Ebene, sagten, sie hätten auch schon ein Burnout gehabt und jetzt sind sie wieder 110% da. Und da sitzt du in diesen Meetings und denkst so, Alter, hier stimmt einiges nicht. Aber aus diesem Moment heraus fängst du an, ein bisschen achtsamer oder selbstmitfühlender zu werden und du achtest mehr auf dich. Und das war eigentlich die erste große Initialzündung, zu sagen, okay, hier müssen wir mal was machen.
Ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man Creative Director ist, gehört man ja so ein bisschen auch zu den Alpha-Tierchen, zumindest in der Agentur. Oder man ist halt jemand, der in der leitenden Position da ist und hat ja auch so ein gewisses Selbstbild. Und mit einer Krankschreibung ist es ja immer einfacher, wenn man merkt, okay, ich habe Fieber oder ich habe mir einen Arm gebrochen, ich habe mir das Bein gebrochen, das sind alles so greifbare Dinge, ich bin jetzt krank. Dann wird man das vielleicht ganz gut akzeptieren können. Du hast ja schon gesagt, das war bei dir schon bei dem Arzt so ein Prozess, dass du gesagt hast, nee, ich kann jetzt nicht 2 Wochen krank sein, weil ich ja am Montag die Präsentation halten muss, aber irgendwann gehst du aus diesem Behandlungszimmer raus und bist dann für dich oder mit deiner Partnerin. Und muss dann für dich verstehen, ich bin krank und ich habe etwas, was man mir nicht ansieht. Wie lange hat das für dich gedauert, bis du diese Diagnose annehmen konntest?
Oh, das ging schnell, weil ich fragte ihn, ob ich mich denn bewegen darf. Und er meinte, was meinst du damit? Und ich sagte, naja, ich laufe viel. Also ich habe schon in dieser Zeit des Arbeitens, des vielen Arbeitens, den Sport für mich entdeckt, habe da auch schon einen Lebenswandel vorher durchgemacht. Also, ach, wir sind ja hier bei Ärzten, also reden wir mal deutlich. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, ich habe aufgehört, Drogen zu nehmen, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe versucht, achtsamer mit mir umzugehen und dennoch bin ich so weit in meinem eingebildeten Workaholic-Dasein, habe ich mich so weit selbst gepusht, dass ich nochmal krank wurde. Und die Realisation mir selbst gegenüber kam schnell.
Okay. Und du hast gesagt, du hast dann das Laufen für dich entdeckt. Also ich habe dein Buch gelesen, ich habe damals noch vor deinem Buch, das hatte ich aber noch gar nicht so realisiert, dass du die gleiche Person bist, mal in der Runner's World einen Artikel über dich gesehen, als du deinen Streak Running hattest und habe mir da immer gedacht, naja gut, ich laufe ja auch, aber ich bin weit weg von Streak Running und so etwas und da war, das weiß ich noch, in diesem Artikel war ein Foto aus deiner Wohnung, wo die Wände mit Startnummern tapeziert waren, ich mir gedacht habe, oh Gott, also wenn ich alle Startnummern meines Lebens zusammenleben würde, würde es nicht reichen, meine Wohnung damit zu schmücken. Wie viel bist du denn damals gelaufen, als das war? War das schon in der Streak-Phase?
Das war in der Streak-Phase, ja.
Okay.
Und die Startnummern hängen nicht mehr. Auch das hat was mit dem eigenen Ego zu tun. Also es wäre komisch, wenn man immer noch dort drin steckt, wo man vor zig Jahren war. Also es gibt Weiterentwicklung und auch ein Erkennen, dass das, was mich mal eine Zeit lang motiviert oder was gegeben hat, vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Weg war.
Mhm. Ja. Naja, vielleicht hat ja auch jede Zeit so seine Richtigkeit.
Auf jeden Fall.
Jede Lebensphase. Dann hattest du, ich hab das in deinem Buch so gelesen, mit deiner Frau am Küchentisch, irgendwann die Idee zu dem Projekt 1919, also durch Deutschland Marathons zu laufen, 45 Stück auf dem auf diesem E1-Wanderweg. Also wenn ich, also ich laufe sehr gerne Halbmarathon und nachdem ich meinen ersten und auch letzten Marathon gelaufen bin, habe ich mich nicht selbst gesehen, aber ich hatte so ein Gefühl für mich und habe gedacht, ich bin der Allergrößte. Und meine Frau hat mich gesehen und hat gesagt, wenn du nochmal einen Marathon läufst, ist es vorbei. Jetzt bist du 45 Marathons hintereinander gelaufen. Was ist da die Motivation gewesen?
Auch da bitte kurz für die Einordnung und für das Verständnis, das passiert genau wie dieses Krankheitsbild damals nicht von einem Moment auf den anderen. Mhm. Auch das ist ein Prozess. Also damit keiner eurer Hörerinnen und Hörer das missversteht. Ich bin nicht kalt plötzlich 45 Marathons gelaufen, würde ich auch niemanden anraten. Ich bin vorher schon Jahre gelaufen. Mhm. Wir gehen ganz kurz zurück. Sechs Wochen Krankschreibung. Mein Arzt, super Mensch, hat mir eine Übung mit auf den Weg gegeben, die er von einem Therapeuten hatte. Das war eine verschriftlichte Übung. Ich sollte notieren, das ist ganz wichtig, also handschriftlich, was ich tun würde, wenn ich tun könnte, was ich tun wollte. Mhm. Das ist eine wunderschöne Übung. Mhm. Funktioniert nur nicht im Kopf. Müsst ihr aufschreiben. Also ganz im Ernst, was würdest du tun, wenn du tun könntest, was du tun wolltest? Unabhängig von Geld, unabhängig von irgendwelchen Widrigkeiten. Mhm. Was würdest du tun? Und den einzigen Gedanken, den ich damals hatte, war, boah, ich würde ein großes Laufabenteuer machen, und das war ein Wortlaut damals, um etwas zurückzugeben. Das habe ich sogar aufgeschrieben. Mhm. Ich wusste aber gar nicht, was das bedeutet, weil mir hat Laufen geholfen. Wie gesagt, ich habe mein Leben gewandelt. Meine Frau hat mich damals zum Laufen gebracht, by the way. Und ich wollte irgendwas zurückgeben. Und aus diesem Gedanken kam Jahre später das Projekt 1919. Mhm. Also das war nicht so ein, hey, wir sitzen dort und was machen wir denn morgen Verrücktes? Oh, lass uns Marathons laufen. Nee. Mhm. Aber ich glaube, 2016 war meine Krankschreibung und 2019 sind wir in das Projekt gestiegen.
Mhm. Und wieso durch ganz Deutschland laufen? Was war da die Initialzündung?
Über meinen eigenen Befund oder Diagnose, die ich ja auch nicht so wirklich raustragen konnte oder rausgetragen habe, aber du wirst aufmerksam, du achtest auch, bildete ich mir ein, mehr auf die Kolleginnen, Kollegen oder Menschen in deiner Umgebung. Und damals gab es mehr als einen Vorfall, wo ich dachte, ui, da stimmt aber was nicht. Mhm. Menschen, die plötzlich wochenlang nicht mehr oder monatelang nicht mehr in der Agentur sind und dann zurückkommen und du denkst dir, huch, das ist aber jetzt kein Urlaub mehr und niemand spricht drüber. Im Freundeskreis jemand, der an Depressionen erkrankt ist, beziehungsweise sehr spät seine Diagnose erhalten hat. Es gab Suizidalfälle in der weiteren Umgebung, nenne ich es mal. Und irgendwie war ich empfänglich für das Thema. Und das war dann plötzlich dieser Gedanke, oh krass. Was kannst du denn, Anthony? Ich kann laufen. Mhm. Ja, ich kann auch kreativ sein, aber ich kann laufen. Das habe ich mir selbst bewiesen, meiner Frau bewiesen, dass wir wussten, krass, ich kann laufen. Nicht schnell, aber weit. Mhm. Warum in Deutschland? Ganz einfach. Wir leben hier und das, was ich gesehen habe, ist hier passiert. Es gibt Leute, die machen das in Amerika, im asiatischen Kontinent. Es gibt es ja überall auf der Welt, aber wir sind nun mal hier und wenn ich was bewegen will, wo, wenn nicht hier?
Ja.
Und nochmal, das war 2019, das war eine andere Welt.
Ja. Was ich jetzt sehr sympathisch finde, wenn du das erzählst und auch was in deinem Buch schreibst, es ist nicht so dieses typische Anfang, also so sagen wir Midlife-Crisis-Geschwätz von Männern, so ich laufe jetzt einen Halbmarathon, ich laufe jetzt einen Marathon und ich bin so schnell und ich habe die Schuhe und ich laufe einen 3,50er-Schnitt und alles, was langsam ist, ist kein Laufen, sondern es ist ja wirklich, dass gerade in dem Buch, dass total sympathisch ist. Es geht dir immer um das, entweder das gemeinsam Laufen, wenn dich auch Fremde begleitet haben, oder aber auch in den Kapiteln, in denen du sagst, ich laufe alleine, um das bei sich sein. Ist das etwas, worum dir das dann auch gegangen ist in dem Projekt als Aussage, dieses, dass man zum einen bei sich ist und zum anderen aber auch eine Gemeinschaft oder eine Verbindung zu anderen sucht?
Ja, die Gemeinschaft und Verbindung zu den anderen. Wir haben es ja irgendwann zum Buch zumindest ein Buch der Begegnung genannt. Was wir aber gemacht haben, war ein Lauf der Begegnung. Das war uns in dem Moment nicht mal klar. Also wenn wir immer sagen, wir haben das am Küchentisch erfunden, das stimmt wirklich. Also es ist dieser Tisch gewesen. Aber wir hatten nur so eine grobe Idee. Wir haben dann geguckt, wo kann man durch Deutschland laufen? Und dann habe ich gesehen, ich verlaufe mich ja eh dauernd. Also selbst bei uns in den heimischen Wäldern im Taunus, ich verlaufe mich. Also bräuchte ich eine vorgegebene Strecke, weil wenn ich sowas mache, dann darf ich mich nicht auch noch orientieren müssen. Und mit dem Thema der Depressionen oder Suizidprävention, Aufmerksamkeit zu machen, war mir ganz klar, okay, ich will aber andere Leute dabei haben. Weil wem nutzt das, wenn der Anthony durch Deutschland läuft? Das nutzt niemanden. Was nutzt aber, wenn der Anthony durch Deutschland läuft und irgendjemand kriegt das mit und guckt mal, ah, schau mal, da läuft einer durch Deutschland, vielleicht laufe ich da mit oder ich besuche mal oder ich guck mal, warum der das macht. Und aus diesem Warum, aus dieser Fragestellung, warum machst du das eigentlich, Anthony, ist wie so eine Welle entstanden und damit waren wir in Zeitungen, in den Medien mit dem Thema. Und ich habe immer gesagt, und das ist der Marketingmensch in mir, um aufmerksam zu machen auf was, musst du halt was machen, wo Leute erstmal hingucken. Mhm. Und natürlich guckst du hin, wenn Entschuldigung jetzt für diese Wortwahl, ich sehe mich nicht so, aber wenn irgendein Trottel sagt, er läuft nonstop durch Deutschland, gucken die Leute erstmal hin und sagen, hä, wieso? Und sobald das Wieso kam, konnte ich antworten und drüber sprechen. Und das war der Sinn und Zweck der Übung.
Gab es denn da für dich auch mal den Moment, wo du gesagt hast, es geht nicht weiter, ich habe keine Lust mehr, ich höre jetzt auf?
Im Lauf oder in der Planung? Wo bist du?
Im Lauf?
Nee. Nicht immer. Ist wirklich so. Aber auch nicht aus einem getriebenen, ich kann das, ich bin super. Es gab wirklich eine Begegnung, es war, glaube ich, sogar hier im Taunus, da wurde ich zum ersten Mal gefragt, Anthony, was passiert eigentlich? Also Taunus ist schon 14 Marathons, wir sind ja im Hochschwarzwald oder im Schwarzwald gestartet und dann läufst du in den Taunus, also zu uns, und dann geht der E1 hoch in den Norden. Das ist der längste deutsche zusammenhängende Fernwanderweg. Und der junge Mann fragte mich, was passiert eigentlich, wenn du dich jetzt Wortwahl seinerseits hinmaulst und dir beide Beine brichst? Und in dem Moment habe ich drüber nachgedacht, oh krass, ich habe das die letzten 14 Tage überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass das ja auch irgendwie passieren könnte. Und während wir gelaufen sind, haben wir gemerkt, ach, noch toller, wenn ich nicht mehr laufen kann, läuft er weiter. Am nächsten Tag läuft meine Frau. Am übernächsten Tag hatten wir schon Leute, die uns angerufen haben vorher, dass sie sich uns anschließen wollen. Dann laufen die, dann wäre es wie so ein Staffellauf geworden. Und auch das hätte funktioniert. Also, deshalb, sobald dieser Gedanke da war, war mir klar, wir werden das Ding irgendwie bis nach Flensburg tragen. Das heißt aber nicht, dass ich sein muss. Dass ich es dann war, liegt daran, dass es so gelaufen ist.
Also ich finde es nach wie vor faszinierend, dass man so ein Projekt auflegt, dass man die Idee hat und das auch durchzieht. Und wenn man das bei dir liest in dem Buch, mit wie viel Freude man das auch machen kann, weil ja bei vielen, die, weil da auch rauskommt, es geht gar nicht so um diese körperliche Leistung. Das ist, natürlich gehört die irgendwo dazu, aber das war gar nicht so dein Ding, dass du das so in den Vordergrund stellst. Wenn wir jetzt mal auf die auf psychische Belastungen kommen und wie man damit umgehen kann, wir erleben das hier eigentlich ganz häufig, wenn wir mit den Studierenden zu tun haben, entweder in Kursen oder in Prüfungen, aber auch bei unseren Assistenten und anderen Kollegen, dass wir ja doch unter einem enormen Druck stehen. Also wenn man jetzt beim Studium anfängt, da gibt es Prüfungsängste, Selbstzweifel, bin ich gut genug dafür, schaffe ich das alles? Es ist so viel zu lernen, wie soll ich das machen? Und Pausen gibt es eigentlich gar nicht. Also ich habe das jetzt erlebt, meine Kinder fangen an zu studieren und studieren ganz andere Fächer. Und wenn sie mir ihren Stundenplan zeigen, denke ich immer, ja, und wann habt ihr denn jetzt eigentlich Unterricht, wann habt ihr Seminare? Mhm. Weil bei uns eigentlich vom ersten Semester an hast du jeden Tag 6-7 Stunden in der Uni zu tun und da musst du das ja alles nacharbeiten. Und das macht ja schon einen großen Druck. Jetzt hast du ja in deiner Erfahrung in der Kreativbranche das wahrscheinlich auch so gehabt, diesen Perfektionismus. Also das muss alles perfekt gelöst sein. Und ich bin zwar müde, aber total wurscht. Ich arbeite jetzt noch 4 Stunden weiter. Und auch als ich angefangen habe zu arbeiten, da war es super cool. Je weniger man geschlafen hat, je mehr Überstunden man gemacht hat, desto cooler war man. Also das war.
Hattet ihr das auch?
Ja, voll. Okay. Das war. Also,
im Nachklang ganz schön dumm. Ne?
Ja, aber
Entschuldigung für das Dumm, also nicht wertender gemeint als ausgedrückt, aber nicht die richtigste aller Wahlen.
Ja, weiß ich. Also Jungassistent war, wenn man dann um 18 Uhr gegangen ist, da war so freier Nachmittag heute, oder?
Und das ist aber das systemische Problem dahinter. Ja. Das hatten wir in den Agenturen auch. Und genau diesen Satz, Entschuldigung, ich weiß, du willst noch irgendwo anders hin, aber da muss ich kurz mal reinkommen. Ja. Genau diese Sätze gab es bei uns auch. Nimmst du dir noch frei? Ja. 18 Uhr. Ich meine mal ganz im Ernst, was ist das für eine Welt, die bedingt in sich denken, das sei richtig, das ist genau dieses Funktionieren. Und natürlich in diesem System haben wir alle gesagt, ja, ja, klar, vollkommener Blödsinn. Also niemand ist bei uns um 18 Uhr gegangen, aber genau das ist ja das Problem dabei.
Ja.
Und in diesem nicht richtigen System kannst du es ja nicht richtig machen.
Ja, vor allem, wenn keiner um 18 Uhr geht, da siehst du, oh Gott, die sitzen alle noch da und die sind alle so kreativ. Und die, also bei uns ist dann, die schreiben noch ein Paper und die bereiten die OP vor. Und der Oberarzt bespricht mit dem, wie morgen operiert wird. Und ich gehe jetzt nach Hause. Da, also es ist wirklich so ein blödes Gefühl gewesen. Wenn du jetzt, du sagst ja, du hast das auch erlebt. Wenn du jetzt deinem 20, 30 Jahre jüngeren Ich begegnen würdest in dieser Mühle, und der würde dich fragen, ja, wie erkenne ich denn, ob ich jetzt an meiner Grenze bin, ob das ist, was ich an Belastbarkeit leisten kann. Wie merke ich das denn? Gibt es da so Zeichen, dass ich an eine Grenze angekommen bin?
Das ist höchst individuell, muss ich jetzt aus professioneller Sicht sagen. Also es gibt nicht den einen Schublade, wo man sagen kann, ah, wenn du die und die Punkte erfüllst, dann bist du in der Vollüberlastung. Aber, und das wisst ihr auch, Schlafmangel gehört dazu, Interessensverlust gehört dazu, also außer dem, was du tust, eine permanente Müdigkeit gehört dazu und sich immer weiter zu pushen, das spielt alles mit rein. Aber ich habe da einen kleinen Hot-Take dazu. Ich glaube, Menschen realisieren schon, dass sie irgendwie an ihrer Leistungsgrenze sind. Aber sie finden nicht den Raum, das so zu veräußern, dass es auch mit Rücksicht oder mit einer gewissen, verzeiht die Wortwahl, aber Zartheit begegnet wird. Hätte ich damals, also, du hast ja gesagt, was würde ich meinem 20-30-jährigen Ich raten? Das kann ich dir heute nicht sagen, weil mein 20-30-jähriges Ich würde mir wahrscheinlich heute nicht zuhören. Das ist ja das Ding. In diesem System weißt du nie, ob du dafür empfänglich bist. Ich kann ja nur sagen, und ich habe mir doch einmal eine Notiz gemacht, ich glaube wirklich, Menschen realisieren, wenn sie drüber gehen, aber sie finden, also die erkennen ihre Grenzen, aber sie finden halt nicht diesen Raum in diesem System, ihre Grenzen auch jemand anderen mitteilen zu können. Weil wenn du in einem System arbeitest, unabhängig jetzt von eurem Beruf oder meinem ehemaligen Beruf, das darauf getrimmt ist, weiterzugehen und weiterzugehen, dann findest du Gründe, Ausreden, es nicht zu sagen und damit machst du dich selbst kaputt. Und wenn du dich selbst kaputt machst, nutzt du irgendwann niemanden. Weil es sind nicht alles Heroengeschichten. Ihr habt bestimmt auch bei euch in der Ärzteschaft oder im Berufsumfeld Leute, die es eben nicht, verzeiht die Wortwahl, geschafft haben, die daran kaputt gehen. Ja. Kaputt gehen kann alles Mögliche heißen. Aber soweit ich weiß, ist bei Ärzten auch der Alkoholkonsum ein relativ hoher. Das hast du auch bei Anwälten von mir, die in diesem Berufsmetier unterwegs sind, haben das auch mal bestätigt. In helfenden Berufen hast du ganz oft Leute, die wirklich an ihren Grenzen sind und dann in Selbstmedikation irgendwie unterwegs sind, um irgendwie weiterzumachen. Aber genau das ist das Problem. Es ist ein systemisches Problem.
Jetzt hast du es ja angesprochen. Ich glaube, es ist schon so, dass viele bemerken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und Leute merken, vielleicht merkt man nicht so, irgendwas stimmt nicht, sondern man merkt, Mensch, ich trinke jetzt jeden Abend eine Flasche Rotwein und früher habe ich ein Glas getrunken und oder so etwas, oder ich, wie man halt sonst irgendwas befriedigt, ich muss jeden Tag shoppen gehen, ansonsten drehe ich durch, ich muss mir immer was gönnen, oder ich habe jetzt 15 Kilo zugenommen, weil ich gönne mir jeden Tag eine Schokolade oder einen Nussplunder oder irgend sowas.
Oder Leute fangen an zu laufen, wie Berserker, gibt's auch.
Oder das. Wenn du jetzt jemanden triffst, du hast ja angesprochen, du hast so einen Lauftreff in Wiesbaden, auch einen Lauftreff, und da ist jemand, der jetzt so sagt, oh, ich glaube, ich bin an so einem Kipppunkt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber irgendwas ändert sich in mir und ich weiß nicht, ob das gut ist. Was wäre so für dich ein erster praktischer Schritt, da rauszukommen? Also nicht in diese Spirale reinzugeraten, diesen Strudel.
Na, den ersten wichtigen Schritt hat diese Person ja schon getan. Mhm. Also in dieser imaginierten Situation, weil sie hat es gesagt. Mhm. Und das ist das allererste, was es überhaupt zu verstehen gilt. Niemand bringt dich um, wenn du es sagst. Mhm. Es hat nichts mit Schwäche zu tun. Mhm. Es ist eher, ganz im Gegenteil, was unfassbar Starkes, dazustehen und zu sagen, Leute, bitte versteht, ich habe hier eine Grenze, ich merke, ich gehe drüber, ich kann gerade nicht mehr. Dieses Ich kann nicht mehr ist kein Eingeständnis, das ist ganz, ganz wichtig, einer Schwäche oder eines Fehlbarseins, dass ich kann nicht mehr zu veräußern, wenn es denn ernst gemeint ist, ist unfassbar stark. Und das ist der erste Schritt. Aber damit der überhaupt passieren kann, brauchen diese Leute einen Raum. Und zum Beispiel bei diesem Lauftreff, oder bei, das muss ja kein Lauftreff sein. Bei mir ist es halt das Laufen, das alles bedingt. Und es gibt ja ganz viele unterschiedliche Räume, aber Räume zu schaffen, in denen Menschen, ich sage das in Workshops manchmal, wie so ein Schutzraum. Und das haben wir beim Projekt 1919 auch gehabt. Stellt euch das vor, ich bin ja immer jeden Tag weitergelaufen. Das heißt, Leute konnten zu uns kommen, mit uns sprechen, ohne Gefahr zu laufen, dass es Auswirkungen haben könnte auf ihren Beruf, auf ihre Familie, auf ihr Geschlechtsleben, auf ihre Identität, aber sie konnten es mal loslassen. Das ist das Erste und Wichtige. Aber dafür brauchen Leute einen Raum. Und dann musst du jemanden auch haben, der zuhören kann. Weil wir haben schon viel gelernt zu reden. Wie gesagt, 2019 zu heute ist eine andere Welt. Viele Leute reden sehr viel. Das Zuhören, das ist wichtig. Leuten den Raum zu geben, dass du zu mir kommen kannst und einfach also ohne Angst zu haben, dass ich dich werte, sagen kannst, was mit dir ist. Und ich dir zuhöre und dir meine Aufmerksamkeit schenke. Das ist das Wichtige am Anfang.
Ich glaube, dafür wäre es wichtig, dass man sich informiert oder vorher Gedanken macht, zu wem gehe ich hin. Ich glaube, dass, wenn man in so einer Situation ist, der Weg zu einem Vorgesetzten vielleicht nicht der erste sein sollte, weil man weiß erstens nicht, wie der Vorgesetzte reagiert, wie der zu dem Thema steht. Man kann natürlich zu seinem Partner gehen, kann aber auch schwierig sein, was ich wahnsinnig gut fand. Ich hatte da schon ganz früh durch eine private Begegnung gehört, dass es in England die Counselor gibt. Mhm. Also das ist so, was kam in meinem Verständnis so ein bisschen vor dem Psychotherapeuten, jemand, zu dem man geht, und dem erzählt man einfach mal, wie es so ist. Und ich habe für mich dann die Erfahrung gemacht, wenn ich zu jemandem gehe, der neutral und wertschätzend ist, so wie du das gesagt hast, dem ich einfach mal so erzähle, was meine Sorgen sind, was ich alles schlimm finde, dass allein dadurch, dass ich jemand erzählen kann, wertfrei, ich eigentlich auf die Antwort komme, was muss ich machen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Schritt, dass die Leute so ein Angebot und so jemanden suchen, wenn sie merken, irgendetwas ändert sich in mir. Wie siehst du das?
Das Geheimnis eines guten Coachings oder einer guten Psychotherapie ist ja tatsächlich die Begleitung. Mhm. Aber in dem Moment willst du ja eigentlich eine Lösung von außen. Also so anekdotische Evidenz, so war es bei mir. Ja. Da hättest du vor mir sitzen können und sagen können, ja, aber die Lösung ist in dir. Und ich hätte gesagt, ja, nein, ich brauche von dir die Lösung, bitte. Also so verzweifelt war ich. Ich wollte eine Lösung von außen haben. Und das wollen, glaube ich, ganz viele. Aber genau das, was du beschreibst, ist das Richtigste. Denn wenn das Problem in uns liegt, Problem große Anführungszeichen, bitte für alle Zuhörenden, große Anführungszeichen, aber dann liegt die Lösung auch in uns. Mhm. Und die selbst zu erkennen mit Begleitung im Gespräch, das ist wundervoll. Weil dann kommst du in so einen Selbstwirksamkeitsmodus. Dann ist es eben nicht, wie du es vorhin gesagt hast, ein Shopping oder der Rotwein oder noch eine Bestzeit bei irgendeinem Lauf, sondern es kommt aus dir heraus.
Du hast ja gesagt, trotzdem wollen viele so ein Werkzeug an die Hand haben. Klar. Das ist ja was total Menschliches. Ja. Also so werden wir ja auch erzogen. Ich bin krank, ich nehme zwei Tabletten und ich bin gesund. Und ist ja der Wunsch.
Sagen die Unfallchirurgen sehr schön.
Ja, das ist ja der Wunsch, mit dem auch Patienten zu uns kommen. Ich brauche eine Spritze, denn ja. Also wenn man sagt, naja, eine Spritze kann man schon auch, aber es gibt noch andere gute Lösungsmöglichkeiten. Aber wenn jetzt jemand so zu dir kommt und sagt, ich bin vielleicht noch gar nicht an dem Punkt, dass ich in so eine Erschöpfung oder eine Depression reinkomme, aber ich merke, ich muss irgendwie was machen. Gibt es denn sowas, wo du sagen kannst, so, es gibt was ich in meinen Alltag integrieren kann, um so eine gewisse Stabilität zu entwickeln?
Mhm. Gibt es tatsächlich. Ist kein Hot-Take, sondern ist so. Die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich dazuhören und sagen, hä? Und dafür haben wir diesen Podcast angehört. Ja, atmen. Mhm. Das klingt im ersten Moment für viele Leute total irritierend. Ja, aber ich atme doch die ganze Zeit. Nein, bewusst atmen. Es gibt, ich glaube, es kommt von den Navy SEALs, das Box Breathing, das hier in Deutschland 4x4 atmen. Das heißt, du atmest 4 Sekunden ein durch die Nase, hältst 4 Sekunden deinen Atem, atmest 4 Sekunden durch den Mund wieder aus, hältst. Und das machst du so lange, bis sich dein Nervensystem beruhigt. Und Bauchatmung, ganz wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, Anthony, das ist dein Tipp zu atmen. Ja, weil Atmen beruhigt alles. Es gibt Untersuchungen, wie Leute auf Aggressoren reagieren. Also psychologische Untersuchungen. Wenn ich dir jetzt aggressiv begegnen würde und du würdest 7 Sekunden warten, bis du mir antwortest, weil du atmest, löst das die komplette Spannung im Raum auf. Buddha, keine Sorge, ich bin kein Zen-Buddhist, ich gehe auch nicht in religiöse Bilder, aber ihr kennt die ganzen Darstellungen von Buddha mit diesem dicken Bauch. Ich habe mal Tai Chi gemacht, ich habe über meinen Tai Chi-Lehrer damals gelernt, der ist nicht dick, weil alle sagen, ja, der gemütliche Buddha und er liegt da und hat diesen großen, runden Bauch. Nein, das ist die Bauchatmung. Weil durch das Atmen gehst du in den Bauch ein und atmest wieder raus. Das heißt, selbst in Weltreligionen ist das Atmen versenkt. Und die Navy SEALs nicht umsonst in ihren Übungen, sorry die Ausdrucksweise, aber Gas Chambers, also wenn du in Räume reinläufst, die mit Tränengas voll sind oder mit Gas, und du darfst nicht in Panik geraten, das werden dir die Jungs von der Navy auch unter Wasser, die lernen zu atmen, um nicht in Panik zu geraten. So, und wenn wir unser ganzes Nervensystem durch Atmung regulieren können, ist Atmung die Lösung. Für, Achtung, ich bin innerlich aufgewühlt, mein Chef oder jetzt bei euch, mein Prof hat mich gerade angeschissen oder, oh Gott, mir ist das, ich erfinde das jetzt, das Skalpell runtergefallen.
Kommt
oder,
schon vor.
Ne, also irgendwas passiert und du denkst dir, ah, die Welt geht unter oder irgendwas ist verzockt. Erstmal atmen, erstmal bei sich ankommen. Und dann gibt es ja dieses komische Wort der Achtsamkeit, aber genau das schwingt ja damit.
Wollte ich gerade drauf kommen, wenn man das mal so liest, also man guckt sich diese Instagram-Kacheln durch und dann Achtsamkeit. Und
du kannst ja meine Meinung zu Instagram-Kacheln.
Ja, du sagtest sowas. Man fängt dann an zu atmen, dann kommt ja so, ja, sie müssen dann atmen und im Hier und Jetzt ankommen. Und ich glaube, die Erfahrung macht jeder, der mal aus einem Impuls raus sagt, ich fange jetzt an zu meditieren. Man sitzt dann da und atmet und meditiert und es gehen die ganze Zeit Stories durch den Kopf, eine nach der anderen. Und man spinnt immer weiter und irgendwann merkt man, boah, verdammt, wieder 10 Minuten rum und ich war null in mir gefüllt. Wie ist denn diese Achtsamkeit zu verstehen? Wie definierst du das?
Also nicht als Instagram, das hatten wir ja vorhin. Achtsamkeit ist so ein wirklich schwieriges Thema, weil es inflationär verwendet wird und wurde ganz lange und damit auch eigentlich an seinem, nicht Reiz, aber an seinem Zauber verloren hat, weil wenn wir achtsamer mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Umwelt und letztendlich mit uns umgehen würden, würde das sehr vielen Menschen sehr gut tun. Achtsamkeit heißt ja tatsächlich bewusst im gegenwärtigen Moment zu sein. Aber das klingt jetzt, was ich gesagt habe, vorhin sage ich noch, ja, keine Instagram-Kacheln, jetzt rede ich wieder eine. Mhm. In manchen der Workshops, die ich mal gegeben habe, habe ich das anders formuliert, weil ich mag das Wort Achtsamkeit nicht so ganz doll. Achtsamkeit ist aber für mich Fokus. Weil nur wenn ich auf etwas fokussiere, bin ich gegenwärtig in diesem, was da passiert. Das kann die Kaffeetasse sein, ihr kennt diese Instagram-Tasse, so morgens erstmal einen Ingwertee oder ich trinke achtsam meinen Kaffee und ich sitze da und verzeiht mein Ausdruck, also möchte mir ein bisschen in den Mund speien, wenn ich sowas lese, weil ich denke, ja, aber was macht ihr denn den Leuten vor? Also was soll das? Achtsamkeit bedeutet Fokus. Fokussiere dich auf die Sachen. Wie kommst du an einen Fokus ran? Und das ist das, was viele Leute nicht hören wollen, Disziplin. Disziplin bedeutet Arbeit. Das heißt, keine Instagram-Kachel, kein Gimmick wird dir eine Lösung bringen, sondern du musst immer wieder dran arbeiten. Und das ist jetzt der Achtung, Bezug zu dem Projekt. Wir sind jeden Tag aufs Neue an den Start gegangen. Das gelang uns aber nicht, weil ich gedacht habe, oh, ich bin schon 35 Marathons gelaufen oder ich muss noch 35 laufen, sondern ich habe immer gesagt, ich bin nur heute und nur jetzt hier. Mindtricks. Unser Gehirn, das wisst ihr auch, oder die neurologischen Bahnen, die wollen uns ja hier immer veräppeln. Unser Gehirn macht uns ja permanent etwas vor. Es wird ja immer sagen, ich kann nicht mehr oder es ist zu viel. Hinterfragen, auch das ist Achtsamkeit. Aber im Moment gegenwärtig sein dabei. Wirklich zu fragen, ist das so? Und ich bin Fan von zwei tollen Frauen aus psychologischen Aspekten. Das eine ist Byron Katie, die hat The Work, kann man von halten, was man will, aber ich mag ihre Fragestellung. Und Marsha M. Linehan, das ist die Begründerin von DBT, also der dialektischen behavioralen Therapie. Die wurde entwickelt eigentlich für Borderliner früher, wird aber jetzt bei Depressionen, bei Angststörungen auch angewandt. Und die zum Beispiel geht mit dem Begriff der radikalen Akzeptanz vorwärts. Das klingt auch wie so eine Kachel, so man muss akzeptieren. Ja, Akzeptanz ist wirklich ein Erkennen ohne ein Werten, was ist. Und schon bist du in der Achtsamkeit. Das ist. Nicht, ich möchte, dass das anders ist. Ja, aber das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Die Realität sagt, das Galfell ist runtergefallen oder mein Chef hat mich angekackt, also um bei dem Beispiel von vorher zu bleiben. Das ist die Realität, dass du nicht willst, dass das passiert ist. Das bist du, also hinterfrage das Ganze. Und dann wirst du gegenwärtig sein, früher oder später. Das sind aber Übungen, also nochmal Achtsamkeit, Fokus, Disziplin, gleich Arbeit. Es gibt keine einfache Lösung von außen. Niemand und jeder, der es behauptet, in meiner Welt und meiner Erfahrung, nicht so umfangreich, nicht seit 40 Jahren, aber in meiner kleinen Welt, jeder, der dir verkaufen will, ich habe die Lösung, lügt. Aus welchen Begründungen auch immer, mag monetär sein, mag irgendwas sein, aber es gibt nicht eine Schublade, die die Lösung hat. Gibt's nicht.
Also das finde ich ganz wichtig, was du sagst, dass es halt wichtig ist, im Jetzt zu sein. Und diese ganze Story, was war gestern, ist egal, das ist passiert, ist verschüttete Milch und was ist morgen, keine Ahnung. Das kann ich auch gar nicht beeinflussen. Also das wird schon kommen. Ich bin halt jetzt in diesem Moment und ich muss das jetzt so annehmen oder lösen oder für mich verarbeiten. Was ich bei dir im Buch gelesen habe und was ich so eigentlich sehr wertvoll fand, vielleicht auch für Studierende, da kannst du aber nochmal sagen, was du dazu denkst. Und du hast es auch so anklingen lassen. Du hast ja nicht gesagt, ich bin bei null, ich habe 30 Kilo zu viel, aber weil ich jetzt auf Depressionen aufmerksam machen will, laufe ich jetzt ab morgen 45 Marathons durch Deutschland. Sondern man fängt ja irgendwann an, dass man sagt, okay, ich will laufen gehen und wenn man als Mann anfängt, laufen zu gehen, dann kauft man sich die teuersten Sachen, rennt los und hat nach 500 Metern hat man Muskelfaserrissen, das geht nicht weiter. Und wenn man aber so ein Training gescheit aufbaut, dann fängt man erstmal, ich laufe einen Kilometer und das ist schon super.
Wenn man überhaupt.
Das, ja, und das ist dann schon super. Und wenn man dann, irgendwann hat man diesen Stolz, dass man 5 Kilometer gelaufen ist und irgendwann kommt man dann immer weiter. Und ich glaube, das könnte man sich im Studium auch so vornehmen, wenn man diese Berge an Büchern sieht, die man da bewältigen muss. Ich glaube, wenn man einem Studierenden am ersten Tag des Studiums, also ich habe noch aus Büchern gelernt, Philipp, du bist schon Generation Internet, ihr lerntet mit Amboss, das ist so ein medizinisches Lehrprogramm, aber nehmen wir an, man würde Amboss ausdrucken und man würde jemanden diesen Stapel Zettel vorlegen und würde sagen, pass auf, in 5 Jahren weißt du das alles auswendig. Es würde jeder wegrennen und würde sagen, nee, nie im Leben. Und dann fängst du aber an und machst das so Schritt für Schritt und sagst, okay, ich fange heute damit an und dann das. Und da hat ja auch jeder so seine ganz individuelle Portionsgröße. Der eine kann da vielleicht 50 Seiten am Tag lernen, der andere 10. Da muss man halt irgendwann sehen, wo man da steht. Und ich glaube, dass man diesen Berg, den man da vor sich hat, so unterteilt in Häppchen und sagt, okay, diesen Berg, den gucke ich mir gar nicht an, weil wenn ich da hingucke, ich drehe ja durch, sondern ich nehme mir meine Happen und arbeite die ab. Und ja, es gibt ja diesen Spruch, jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt.
Und, jede Reise.
Jede Reise, man muss das ja einfach so aufbauen. Wie machst du das denn, wenn jemand, du bist ja Lauftherapeut, kommen da nur Leute hin, die schon laufen können oder auch Leute, die sagen, kann doch gar nicht laufen, ich will jetzt mal anfangen?
Wie? Beides.
Beides?
Beides.
Und wie führst du die ran, diese Schritte zu finden, diese individuellen?
Du hast eigentlich die Lösung, wenn wir in dieser Wortwahl bleiben will, schon in dem vorherigen Satz gehabt mit dem Schritt-für-Schritt-Prinzip. Also mal kurz zurück, was du mit eurem Studium, Büchern oder jetzt im Internet beschrieben hast, das ist ja für ganz vieles so. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann ist das manchmal riesig und du erreichst das ja nicht von null auf jetzt. Das geht nicht. Das heißt, du musst es spationieren, du musst es einteilen und je niedriger oder je erreichbarer du diese Schritte machst, umso einfacher ist es natürlich auch auf einen Erfolg zu kommen. Heißt aber nicht, dass du dich unterfordern sollst, weil Unterforderung bedeutet auch irgendwann an, so, dann kann ich es auch sein lassen. Aber wir teilen uns Ziele ein, erreichbar, aber immer noch fordernd. Und damit ist schon ganz viel von dem Projekt auch erklärt worden. Nochmal, jeden Tag ein Marathon. Deshalb nenne ich das ja so, 45 Marathons in 45 Tagen, ein Marathon am Tag. Weil ich bis heute, das meine ich ganz aufrichtig, nicht verstehe, dass ich 1953 Kilometer gelaufen bin. Das ist eine Zahl, die kann ich nicht realisieren. Also muss ich sie runterbrechen, um sie mir selbstverständlich zu machen. Und so bringst du Leute auch ans Laufen ran. Nicht indem du läufst, sondern du gehst erstmal. Dann sagen die meisten, ja, aber ich will doch laufen. Ja, aber gehen, laufen, gehen, laufen, gehen, laufen. Und das kannst du wirklich nach Tabellen auch aufbauen, sodass du am Ende, sagen wir mal, von einem 8-wöchigen Kurs 5 Kilometer am Stück ohne Probleme oder 30 Minuten laufen kannst. Das geht, aber nicht, weil wir beide, jetzt losrennen und du nach einem Kilometer zusammenbrichst. So war nämlich mein erster Lauf. Okay. Ich dachte wirklich so, oh, ich muss was ändern, also das Lamentieren in dieser Kreativphase noch. Meine Frau sagte, oder meine damalige Freundin sagte noch, ja, dann lass uns doch laufen gehen. Natürlich, in meinem männlichen Ego habe ich gedacht, ja, laufen kann doch jeder Trottel, ist nur für Dummies. Wirklich, so habe ich gedacht. Und bin halt losgelaufen und habe damit genau alles gemacht, was du gesagt hast. Falsch. Ich bin in den Seitenstich reingekommen, ich hatte Schmerzen, meine Füße haben wehgetan, ich habe die Schuhe auf den Boden geworfen danach, habe gesagt, das ist stupide, das ist Idiotie. Weil ich mir selbst gegenüber nicht sagen konnte, ey, man macht das eigentlich anders. Und dann bin ich am nächsten Tag heimlich alleine los. Und habe es nochmal versucht und nochmal, weil ich mir nicht eingestehen wollte, mit Anfang 30 nicht irgendwie 3 Kilometer oder 2 Kilometer laufen zu können. Aber das gelingt nicht von jetzt auf sofort. Das sind Schritte, immer. Es ist alles ein Prozess. Es geht nicht anders.
Also die uns jetzt zuhören und Lust aufs Laufen bekommen haben und auch nicht laufen, es ist super, wenn man einen Kilometer läuft. Das ist super und man ganz langsam anfängt und alles, was mit so Extremdistanzen und sowas ist, ja, das kann man ja irgendwann vielleicht mal machen, aber also es gibt ja so Untersuchungen, dass über die Hälfte der Deutschen nicht 5 Kilometer am Stück laufen können. Und wenn man das irgendwann schafft, dann ist man besser als die Hälfte von 40 Millionen Deutschen und das ist ja schon eine extreme Leistung. Ich hatte ja deine Tätigkeit als Lauftherapeut angesprochen. Du hast ja bestimmt dann Klienten, die dann kommen und sagen, ich habe das geschafft, ich habe vielleicht nicht mein ganzes Leben verändert, aber Dinge in mein Leben integriert, die mich stabiler gemacht haben. Aber seit 3 Wochen, 4 Wochen merke ich, ich habe das verloren. Ich habe diese, vielleicht sind das Routinen, die ich entwickelt habe, habe ich verloren. Und jetzt stehe ich wieder so ganz am Anfang. Was gibst du denen mit? Was sollen die wieder tun, um diesen Rückschlag zu verarbeiten?
Rückschlag ist auch so ein Wort.
Ja, gell, ja. Oder ein Rückschritt, ja.
Auch das.
Auch das, ja.
Aber genau da können wir ansetzen, weil was viele Leute ja auch vergessen, Entschuldigung, das war ich mit dem Tisch. Was viele Leute vergessen, ist auch mal mit sich selbst zarter umzugehen und zu sehen, wie weit sie schon gekommen sind. Weil was du gerade beschrieben hast, da hat es jemand geschafft, 5 Kilometer zu laufen, der ist vorher vielleicht noch nie gelaufen, hat also einen Kurs gemacht, egal ob bei mir oder bei sonst irgendjemandem, hat also Selbstwirksamkeit erfahren. Mhm. Aus eigener Kraft ist sie oder er, je nachdem, 5 Kilometer gelaufen. Mhm. Wir bleiben mal bei diesem Bild. So, und dann verliert er oder sie die Lust daran oder irgendwie das Leben, wie es so schön heißt, holt ein. Dabei wird vergessen, dass man das schon mal geschafft hat. Mhm. Das meinte ich vorhin auch mit der Achtsamkeit. Es ist Arbeit, immer wieder daran zu gehen. Auch für mich, weil ich laufe auch nicht einfach rum und weil es mir so leicht fällt. Nein, es ist immer, immer wieder Arbeit. Aber für manche Menschen ist Aufstehen Arbeit. Für manche Menschen ist Wachwerden Arbeit. Den Vorhang aufzuziehen Arbeit. Das Bett zu machen Arbeit. Das heißt, sich selbst auch mal einzugestehen, guck mal, wie weit ich schon gekommen bin, aus eigener Kraft. Das vergessen wir viel zu oft, weil wir vergleichen unsere inneren Bilder mit den externalisierten Bildern. Wir sind wieder bei Instagram-Krach. Mhm. Oder der Darstellung von anderen. Der Darstellung. Also wir sehen, was zeigt mir der andere, und ich vergleiche aber mein Innenleben damit. Und es kann mich ja nur unglücklich machen. Mhm. Und dabei aber zurückzukehren und zu sagen, ja, aber ich habe doch schon auch viel gemacht. Und manchmal reicht es, wenn du morgens dein Bett machst. Das klingt komisch, aber das ist so. Und viele Menschen, und das sind viel zu viele Menschen leider, leben in dieser Realität.
Spannend. Anthony, wenn du jetzt unseren jungen Kollegen oder auch uns, es fällt dir mal viel leichter zu sagen, sag doch bei den Jungen, was die machen sollen. Ich frage für einen Freund, was soll man denn mal machen? So als Take-Home-Message für was kann ich für mich tun, für meine mentale Stabilität? Was kann ich tun?
Das Allerwichtigste in meiner Wahrnehmung, nochmal anekdotische Evidenz, zwar aus einer professionellen Sicht gesprochen, aber ich kann dir nie immer sagen, was ist richtig für dich, sondern nur, was funktioniert für mich oder für andere. Es sind so ein paar Erkenntnisse, und zwar ganz wichtig, sich selbst einzugestehen. Und da gibt es ja auch in diesem ganzen Mental Health gebildet den wunderschönen Satz, it's okay not to be okay. Wirklich auch dazustehen und zu verstehen, ich muss nicht funktionieren, ich muss nicht, du hattest es vorhin in einem anderen Kontext, perfekt sein. Mhm. Vergiss das. Also wirklich, es ist vollkommen okay, auch mal nicht okay zu sein. Das überhaupt zu begreifen und nicht nur als Floskel daher zu plappern, sondern wirklich zu begreifen. Mandatory. Gedanken sind keine Fakten. Zweiter Punkt. Unser Hirn will uns permanent eins auswischen. Ich kann es nicht neurologisch erklären, aber unser Gehirn macht uns dauernd etwas vor. Es wird viel schneller sagen, ich kann nicht mehr, als der Körper nicht kann. Du kannst viel, viel mehr. Dein Gehirn wird aber immer sagen, und das bestimmt auch aus evolutionstechnischen richtigen Gründen, wird sagen, hör auf, hör auf, hör auf. Aber tatsächlich kannst du. Und das Dritte, Beziehung. Wirklich versuchen, Menschen zu finden, Gruppen zu finden. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, aber ich bin alleine, ganz alleine, dann hinterfragen, ist das wirklich wahr? Bist du wirklich, wirklich ganz alleine? Gibt es nicht Kolleginnen oder Kollegen? Gibt es nicht doch irgendwo noch Beziehungspunkte? Und wenn nicht, mach's wie ich, weil ich hatte es leid, alleine zu laufen, ohne Mist. Und so ist ein Lauftreff entstanden, der jetzt seit 2,5 Jahren in Wiesbaden jeden Donnerstag stattfindet, weil ich keine Lust mehr hatte, alleine zu laufen. Da habe ich gesagt, ich laufe donnerstags um die Uhrzeit dort und dort los. Wer Lust hat mitzukommen, soll mitkommen. Ja, wir sind mittlerweile immer so zwischen 10 und 15 Leuten. Die kommen alle aus ganz unterschiedlichen Gründen dahin. Aber das passiert halt nicht, wenn ich zu Hause sitze und sage, ich will, sondern machen, also ins Tun kommen. Das fällt unglaublich schwer. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich weiß, dass es sehr einfach klingt, wie ich sage. Aber nochmal, es ist halt immer wieder Arbeit. Und vor allen Dingen den Mut und die Hoffnung nicht verlieren, weil nichts ist so, wie es im Moment ist. Es gibt immer diesen Moment, dass es besser werden kann. Und auch das zu verstehen, A, wie weit sind wir schon gekommen und B, es kann immer besser werden. Und gerade wenn dann du denkst, es ist das Schlimmste ever und es wird nie, nie, nie besser werden, dann mal reinzuhorchen, wer sagt das eigentlich? Mhm. Wer in deinem Kopf ist diese Stimme, die dir sagt, es wird nie, nie, nie besser? Und das sind so Erkenntnismomente.
Tolles Schlusswort. Anthony, vielen, vielen Dank. Ich könnte noch ewig weiterreden. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde und die Aufmerksamkeitsspanne unserer Hörer will ich da nicht überfordern. Ich würde mich total freuen, wenn wir das Gespräch mal wiederholen könnten, auch unter einem anderen Aspekt. Also es hat mir wahnsinnig viel gebracht, auch ganz viele Ideen für mich. Und ja, wenn es dir recht ist, würde ich deine Seite und dein Projekt und den Lauftreff, den du hast, verlinken in unseren Shownotes, dass diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben oder Interesse an dem Thema bekommen haben, sich da hinwenden können.
Sehr gerne.
Anthony, vielen Dank und wir hören bestimmt wieder voneinander.
Danke euch.